Pfarrer Erich Maria Fink lebt seit 15 Jahren in Russland. Was sich in der Zeit seines Wirkens verändert hat und welchen Einfluss er darauf nimmt, davon erzählt uns der Pfarrer der Gemeinde Königin des Friedens in diesen Tagen im Rahmen der Radio Horeb Radioexerzitien mit dem Titel »Es gibt nichts Schöneres, als den Menschen die frohe Botschaft zu bringen«. Zu Gast sind wir in der Gebetsstätte Marienfried im Bistum Augsburg, einem vertrauten Ort für Pfarrer Fink, der viele Jahre ganz in der Nähe tätig war und 1992 bis 1995 die Gebetsstätte Marienfried gemeinsam mit Pfarrer Martin Humpf geleitet hat. Hören wir nun den dritten Vortrag und wie unser soziales Engagement mit der Verkündigung der frohen Botschaft Hand in Hand geht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Maria, du Königin der Apostel,
bitte für uns.
Maria, du Mutter der Kirche,
bitte für uns.
Maria, du Stern der neuen Evangelisierung,
bitte für uns.
Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Meine Lieben, es gibt nichts Schöneres, als den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. In Russland darf ich etwas erleben, darf ich mich entwickeln und auch in der Pastoral Wege finden, die ich in Deutschland so nie gefunden hätte. Ich merke auch, wie ich mich ganz und gar verändere. Wenn ich jetzt durch München gehe und da steht jemand und bettelt um Geld, ich gebe in jedem Fall irgendwas. Und ich merke auch, was das für eine Chance ist, so einem Menschen zu zeigen, die Aufmerksamkeit. Das geht überhaupt nicht darum, wie viel Geld, dass wir jetzt ausrechnen, wenn da jeder einen Euro gibt, dann ist er ja am Ende vom Tag ein reicher Mann. Der Euro ist mir nicht schade, aber dem kann man sogar fragen, wie er heißt, den kann man fragen, wo er herkommt, den kann man fragen, warum er hier sitzt, und man kann ihm Gottes Segen wünschen. Und für mich, wenn ich natürlich im Priesterkollar gehe, dann weiß ich, welche Verantwortung ich da habe, und ich gebe jedem. Und wenn ich durch Moskau gehe, da sind es noch viel, viel mehr, die da betteln, da habe ich mir so tief angewöhnt, ich gebe jedem etwas. Und wenn ich dann zähle, wie viel waren es jetzt, das sind gar nicht so viel, dass man denken müsste, wo komme ich denn da hin? Dann waren es vielleicht 5 oder vielleicht waren es 15 an dem Tag. Und was haben wir da verloren? Gar nichts. Und es verändert uns und es verändert den Menschen. Ich habe als Kind nicht viel gelesen. Ich kann mich erinnern, da war so ein kleines Heft, das ist meine erste Lektüre. Da hat mir meine Schwester gegeben, ein Heft, da war eine Raupe und ein Schmetterling drauf. Und ich weiß, da ging es um den heiligen Paulus, dass der vom Saulus zum Paulus verwandelt wurde. Das habe ich damals noch nicht kapiert. Dann habe ich im Studienseminar einfach das Programm mitgemacht und auf dem Programm stand auch, also jetzt gehen wir alle in die Bibliothek und da soll man ein Buch raussuchen. Da ist man ja so in der 5. Klasse und da habe ich dann das Buch rausgesucht, Don Boscos bester Junge vom Dominikus Savio mit seinem Wahlspruch, das auch gut zu den Märtyrern von Uganda passt, lieber den Tod als die Sünde. Wie wäre ich glücklich, wenn ich das beachten würde, wenn ich dem Wahlspruch, den habe ich damals so in mein Herz geschlossen, wenn ich dem treu geblieben wäre. Und dann als nächstes Buch habe ich mich getraut an ein großes, dickes Buch. Und das war vom heiligen Pfarrer von Ars. Da bin ich gesessen und habe das durchgeschaut. Also, dieses Buch hat mich so geformt. Ich wusste schon, dass ich Priester werden will. Und da ist mir da alles tief in die Seele geflossen. Und eines ist mir damals schon aufgefallen, dass der Pfarrer von Ars seinen Leuten gesagt hat, der hat ja alles verschenkt. Und die haben sich dann Sorgen gemacht um die Pfarrei, wie es dann weitergeht. Dann hat er immer nur gesagt, wie müssen wir Gott danken, dass es die Armen gibt? Jetzt müssen wir wieder danken, dass ein Armer gekommen ist, sonst hätten wir ja gar nicht die Möglichkeit, was zu schenken. Also das habe ich schon als Kind verstanden, dass das eine außergewöhnliche Einstellung ist. Wie der Pfarrer von Ars so in der Pfarrei gesagt hat, ich danke dem lieben Gott, Gott sei Dank kommen Arme, Gott sei Dank gibt es Leute, denen ich was schenken kann. Auch haben wir natürlich so begleitet nach Russland dieses Wort vom seligen Pater Rupert Mayer, nämlich der gesagt hat, wenn dich nie jemand ausgenützt hat, dann hast du auch nie etwas Gutes getan. Das ist schon ein hartes Wort. Wir haben jetzt gerade diese Woche haben wir eine Pastoraltagung in Moskau gehabt und da ging es auch um den sozialen Einsatz in den Pfarreien. Und da haben die einzelnen Priester aus ihren Pfarreien halt berichtet, was sich so alles tut. Und es war für mich schon, hat mich nachdenklich gemacht, wenn die Priester alle nur eine Sorge hatten, nämlich wenn da Leute kommen und betteln und dass dann am Ende für die Seelsorge da nichts rauskommt und dass man ausgenützt wird als Kirche. Und in Russland natürlich, da ist die Mentalität schon so, dass die Leute schnell sagen, dass wenn jemand mir was gibt, ja, das ist ja wunderbar, dann brauche ich nicht mehr arbeiten und so die Gefahr besteht sicherlich. Aber ich habe auch wieder im Herzen gespürt, wie dankbar bin ich dafür, welche Erfahrung ich machen darf in unserer Pfarrei. Und ich möchte einfach ein Wort so an den Anfang stellen, sobald wir wirklich etwas aus Liebe tun, bringt sich Jesus selber ins Spiel. Das ist das große Geheimnis. Und wir brauchen nie Angst haben, dass wir was verlieren. Meine Erfahrung ist die, und da ist der liebe Gott so streng mit mir, wenn wir Menschen haben, die uns um Hilfe bitten, und wenn ich anfange zu rechnen, das Geld brauchen wir jetzt für dieses Projekt oder für dieses Projekt, und deswegen nicht helfe und es spare, dann geht das Geld aus und es reicht für nichts mehr. Jedes Mal wieder. Und wenn ich sage, wir haben da nichts mehr, der liebe Gott muss schauen, wie es weitergeht, dann haben wir immer genügend, dass es weitergeht. Da ist der liebe Gott einfach streng mit mir. Der hat mich auf seinen Weg gebracht und geführt. Das ist ein absolutes Risiko. Jedes Mal von Neuem sich vor Augen führen, ja, wie soll es denn weitergehen? Wir haben ja so viele Verpflichtungen übernommen. So eine Verantwortung ruht jetzt da auf mir mit den verschiedenen Projekten. Und unser Konto ist immer auf Null. Das kann die Maria Kugler bestätigen, die unsere Spenden verwaltet, dass ich nie zulassen kann, dass da etwas rumliegt. Wir verwenden immer alles. Der liebe Gott aber zeigt, wenn man ehrlich aus Liebe etwas tut, dann bringt er sich selber ins Spiel. Als ich vor 15 Jahren begonnen habe mit unserer Kirche, da habe ich eigentlich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir ein Sozialzentrum bauen, dass wir uns mit Drogenabhängigen mal beschäftigen, mit Straßenkindern. Das lag mir vollkommen fern. Ich wollte auch überhaupt keine Kirche bauen. Und ich kam eigentlich nach Russland rüber und es war so mein Schlüssel und großes Glück. Ich wollte nach Russland, aber hier ist ja Priestermangel. Und da hat unser Bischof mir immer gesagt, das kommt nicht in Frage. Man braucht hier in Deutschland die Priester, ich brauche nicht nach Russland gehen. Und da kam dann auf unseren Bischof ein Erzbischof aus dem Staatssekretariat zu, der sagte, wir müssen die politische Situation nützen, dass wir eine Ordensniederlassung gründen von der Oase des Friedens. Und die brauchen einen Priester als geistigen Assistenten. Und wir wissen, da gibt es einen Priester, der wäre bereit, da mitzugehen. Wir haben zurzeit keinen anderen. Und da hat dann unser Bischof Ja gesagt. Und da kam ich dann darüber unter diesem Vorzeichen Oase des Friedens. Also, der Bischof von Moskau hat uns dann da in den Ural geschickt. Und im Ural, da sagten die Leute von der Oase des Friedens, wir können unsere Berufung, nämlich die ewige Anbetung, nicht leben, wenn wir keine Kirche haben. Wir wollen die Anbetung, da brauchen wir einen Raum. Wir waren damals ja nur in Wohnungen und in dem Zentrum für die Russlanddeutschen. Da gab es einen Raum und da haben wir auch mit der Anbetung so angefangen. Nur weil die so gedrängt haben, weil die sagen, wir können gar nicht kommen, haben wir gleich in der Stadtverwaltung einen Antrag gestellt und es ging dann alles sehr schnell. Da hat dann Kirchen für den Osten eben gesagt, ja, wir bringen die Kirche. Das war dann so, dass man uns einen Platz gegeben hat, einen Bauplatz an einem Berg. Und da haben die aus Deutschland gesagt, ja, da müsst ihr jetzt ein Fundament machen. Und es war dann so eine Kelleretage, so eine Sockeletage. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt da rein? Und dann war einfach aus der Not eine Tugend gemacht, ja, vielleicht irgendwie soziale Räume unten rein und in die Kirche geht man von oben rein. Hat sich alles zerschlagen, wegen dem Veto aus Perm, der Hauptarchitekt sagte, das kommt nicht in Frage, in so einen Schlauch da so eine runde Kirche bauen, und hat dann uns einen Platz gegeben, auf dem höchsten Punkt der Stadt, und zwar so in einem Eck, alles eben, und jetzt war die Frage, alles war fertig, das Projekt mit der Sockeletage, dann die Kirchenräume und dann die Anbetungskapelle. Und dann haben wir gesagt, das lassen wir jetzt, wir sind jetzt nicht am Berg, dann machen wir einfach eine Treppe zur Kirche rauf, aber das Erdgeschoss bleibt Sozialzentrum. Dann bin ich damit nach Moskau gekommen, zum Erzbischof Kondrusiewicz, und habe dieses Projekt vorgelegt zur Erlaubnis. Wenn man Kirche baut, braucht man eine Erlaubnis vom Bischof. Und dann wurde ich gebeten zum Gespräch mit dem Caritas-Direktor. Und der Caritas-Direktor sagte, wir sind total dagegen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ein Gebäude, Sozialzentrum, genauso groß wie Kirche und Pfarreiräume. Wir sind der Ansicht, das Sozialzentrum, wenn es überhaupt eins gibt, das muss vollkommen getrennt sein von der Pastoral, von der Pfarrei und von dem Ort. Am besten wäre ein anderer Ort in der Stadt, und das Allerbeste, wenn niemand erfahren würde, dass das mit der katholischen Kirche zu tun hat. Ich war wie ein begossener Pudel nach dem Gespräch, bin rausgegangen und habe mir gedacht, also das stimmt doch nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir soziale Arbeit machen, warum müssen wir uns denn verstecken? Doch im Gegenteil. Wenn wir die soziale Arbeit machen, dann hat es doch nur einen Sinn, ein Zeugnis für Gott und die Liebe Gottes abzulegen. Damals hat es bei mir geklingelt. Deswegen wurde das mit der Caritas nie etwas. Wir haben dann das alles so gebaut. Und da muss ich sagen, das war wirklich auch eine Fügung Gottes, dass jetzt alles unter einem Dach ist. Im Erdgeschoss mit den Kellerräumen das Sozialzentrum, dann im ersten Stock der Kirchenraum und die Pfarreiräume und dann im zweiten Stock die Anbetungskapelle. Erst mit der Zeit, wie sich das alles entwickelt hat, habe ich gemerkt, Gott will mir persönlich und uns durch diese ganze Geschichte etwas zeigen. Wie eng alles zusammengehört. Wenn ein Mensch kommt mit seinem Leben, mit seiner Not, mit seinen Problemen, um Hilfe sucht, dann kann nur alles drei zusammen den Menschen retten. Das erste Mal die menschliche Fürsorge, das Mitgefühl, dass ich diesem Menschen einfach einmal zu essen gebe oder dass ich ihn waschen lasse und dass ich ihn auf den Weg bringe, dass er keine Angst hat vor dem Morgen. Wie kann er denn überleben? Die andere Geschichte, die Verkündigung des Evangeliums, den Geist des Evangeliums, dass ich selber überhaupt weiß, warum helfe ich diesem Armen, weil ich in ihm Christus sehe, dass mir das Wort Gottes diese Prägung gibt und dass dadurch dann auch mein Dienst ein Zeugnis wird dafür, dass ich glaube, jeder Mensch hat diese göttliche Würde und dass dieser Mensch aber auch selber mitbekommt, was mich erfüllt und dass ich immer mehr ihm auch das Evangelium verkünden kann. Und dass er merkt, woher wir unsere Kraft haben, aus der Anbetung Gottes und dass diese Ehrfurcht, die wir Gott schenken, dem Menschen entgegenbringen, weil wir da eine Einheit sehen, Gott und den Menschen. Ich muss sagen, das ist eines der größten Geschenke, die Gott mir überhaupt gemacht hat. Dadurch, dass ich diese geordneten, wohlbehüteten Verhältnisse hier in Deutschland verlassen habe und in dieses, Entschuldigung, wenn ich es einmal so sage, chaotische Russland im Ural geraten bin am Anfang dieses Jahrtausends. Warum ich mir so diesen Gedanken gemacht habe, das weiß ich bis heute nicht. Ich habe damals, noch bevor irgendwo ich wusste, was ich denn da will in Russland, wisst ihr, ich war am Anfang schon ein bisschen erschlagen. Da sitze ich in der Stube, 10 alte Frauen, manchmal war ein Mann dabei, und ich denke zurück an die Pfarreien, die ich betreut habe. Wir hatten gerade die Firmung vorbereitet, die Erstkommuniongruppen und alles. Und denke, das habe ich alles liegen lassen, mitten unterm Schuljahr und bin zum Jahreswechsel Anfang Januar, 7. Januar, dann nach Russland geflogen. Später habe ich dann schon gemerkt, das hatte einen tiefen Sinn. Aber am Anfang habe ich das noch nicht gesehen. Und ich darf auch sagen, wie bin ich jetzt glücklich, dass genau in diese Jahre ein Aufbruch im Lehramt der Kirche und in der Gesamtkirche stattgefunden hat. Benedikt XVI. Hat die Enzyklika veröffentlicht, Gott ist die Liebe, Deus Caritas est. Und alles, wo wir da gerungen haben und wo wir dann zu dem Ergebnis kamen, das darf man doch nicht auseinanderglauben. Genau darüber spricht die ganze Enzyklika. Und Papst Benedikt sagt, unsere ganzen sozialen Einrichtungen, die von der Kirche getragen werden, haben sich vollkommen verselbstständigt und sind überhaupt kein Zeugnis mehr für unseren christlichen Glauben, für Christus. Die haben viel Geld, machen alles, irgendwo vielleicht sogar erfolgreich, aber sind genauso wie alle anderen Wohltätigkeitsorganisationen und Einrichtungen auch, wie die staatlichen und die vollkommen Ungläubigen, wenn jemand da hinkommt, der merkt keinen Unterschied. Warum machen wir das? Wir brauchen doch nicht den Staat ersetzen. Wir brauchen nicht die ersetzen, die das vielleicht sogar besser können und mit denen in Konkurrenz sein. Und da hat Papst Benedikt XVI. Selber geschrieben, die Pfarreien selber, wir die Pfarreien müssen erkennen und entdecken wieder, das ist unsere Aufgabe als Pfarrei. Wir sind nicht nur Pfarrei, wenn wir am Sonntag zum Gottesdienst kommen und da miteinander Gottesdienst feiern, sondern nicht nur ein Missionskreis, nicht eine kleine Gruppe. Alle Gläubigen sollen sich verantwortlich fühlen, dass die Pfarrei als Ganze ein Zuhause ist für die Bedürftigen, dass die ganze Pfarrei aufleuchtet als Ort der Liebe, so wie wir unser Sozialzentrum von diesem Orden her bezeichnet haben, Oase des Friedens. Die Kirche bekam Maria, Königin des Friedens, aber das Sozialzentrum bekam den Namen Oase des Friedens. Die Pfarreien als Ganze müssen Oasen des Friedens werden, wo die Menschen spüren, wo alle wissen, da kann man hinkommen. Da findet man einen anderen Geist, ein Mitgefühl, eine Anteilnahme, dem begegnet man nicht in der Welt. Das kommt von Gott her, von Christus. Und ich bin überzeugt, das, was wir da so gelernt haben, das nennt man ja auch diese drei Grunddienste. Die Diakonia, der soziale Dienst, dann die Martyria, das Martyria kommt von dem Wort Zeugnis, die Verkündigung des Evangeliums und die Liturgia, Gottesdienst, Liturgie, nämlich die Anbetung, die Sakramente. Dass das alles eine Einheit bilden muss und das eine muss das andere befruchten und jeder Bereich muss vom anderen herkommen und wieder in den anderen zurückfließen. Ich bin überzeugt, es gibt keine Erneuerung der Kirche, wenn man das nicht begreift und anfängt zu leben. Und da ist unser Papst Franziskus ja einer, der ein Feuerwerk entfacht hat, mit seiner Enzyklika über die Freude des Evangeliums, wo er von Anfang bis zum Ende genau in diese Richtung geht und wo es so spürbar wird, dass für ihn das alles eines ist. Der Dienst für Jesus, Jesus seine Liebe zeigen in den Armen, Jesus seine Liebe zeigen, indem man sein Wort verkündet, Jesus seine Liebe zeigen in den Sakramenten, dass man die Zeit findet fürs Gebet, für den Gottesdienst. Unser Papst Franziskus, da können viele so kritisch sprechen und es tut mir echt weh, gell? Jetzt, wenn ich in Deutschland bin und unseren guten, frommen Katholiken begegne, wie viel Vorbehalte gegenüber unserem Papst Franziskus. Ich bin ein bisschen erschüttert. Wir sollen doch keine Angst haben. Jetzt haben wir jahrzehntelang immer drauf gepocht, Treue zum Papst und wir sind diejenigen, die den Papst umgeben mit unserer Liebe und unserem Gebet. Jetzt kommt der Papst Franziskus, gilt das alles plötzlich nicht mehr? Da ist der Heilige Geist am Werk, da bin ich fest überzeugt, wir müssen zu unserem Papst halten. Und wir müssen sehen, der liebe Gott weiß, wie lange wir genau diesen Papst brauchen, wie lange wir diese Medizin brauchen, um ein bisschen kuriert zu werden. Das ist eine Medizin, was dieser Papst uns schenkt. Eine Reinigung, die haben wir jetzt auch nötig. Papst Benedikt hat auf seine Weise wie eine Medizin gewirkt und nach Papst Franziskus kommt wieder ein anderer Papst, der auch wieder Medizin bringt. Aber die Medizin müssen wir anwenden. Wir müssen diesen Geist aufnehmen. Und ich bin überzeugt, Gott will uns zeigen, ohne das gibt es keine Erneuerung der Kirche. Jesus im Evangelium, Lukas hat es so wunderbar beschrieben, da ist, macht er sich auf den Weg von Galiläa hinauf nach Jerusalem. Und wo dieser ganze große Abschnitt beginnt, da mit dem 9. Kapitel, ganz eigenartig. Wie da der Evangelist das in Worte fasst. Jesus macht sich auf den Weg. Er sagt nicht, er wollte nach Jerusalem gehen, wie man das einfach im Deutschen übersetzt. Er macht sich auf den Weg und sein Gesicht war ausgerichtet auf Jerusalem, wo er aufgenommen werden sollte. Jerusalem ist da das Symbol für das himmlische Jerusalem. Und der Weg Jesu von Galiläa hinauf nach Jerusalem, wo er aufgenommen werden sollte, ist das Symbol für unseren Lebensweg hier. Solange wir auf der Erde sind, sind wir auf dem Weg nach Jerusalem, dem himmlischen Jerusalem. Und wir müssen uns auf den Weg machen und wir müssen unser Gesicht ausrichten nach Jerusalem. Das heißt, wir müssen an den Himmel denken. Wir müssen immer bewusst sein, das ist das eigentliche Ziel. Wir müssen uns klar sein, der einzige Sinn, warum wir hier auf der Erde leben, uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Und da heißt dann, dann kam Jesus in das samaritanische Gebiet und da hat man ihn nicht aufgenommen. Warum? Weil sein Gesicht ausgerichtet war auf Jerusalem. Das ist wie heute, wir Christen, wir finden keine Annahme in dieser Welt. Warum? Weil wir andere Werte haben. Weil unser Gesicht ausgerichtet ist auf die Ewigkeit. Und es ist eine Provokation. Die Menschen ertragen das nicht. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass wir keinen Beifall bekommen, sondern dass man uns nicht versteht und die Türe verschließt. Und da reagieren doch die Apostel so, sollen wir Feuer vom Himmel befehlen? Die haben schon die Erfahrung gemacht von ihrer Autorität bei ihrer ersten Sendung. Damit das Feuer die verschlingt. Und Jesus, da verwendet er einen Ausdruck, nie in der Bibel so schlimm, wo Jesus den wo der Evangelist sagt, und er schimpfte sie, weist sie zurecht, was für einen Geist habt ihr? Und Jesus will ja sagen, der Menschensohn ist doch gekommen, dass die Seelen, die Menschen gerettet werden und nicht, dass die Menschen ins Verderben geschickt werden. Nachdem Jesus da sich auf den Weg gemacht hatte und viel gesprochen hat über die Ewigkeit, über den Lohn im ewigen Leben in der Ewigkeit, dann beginnt plötzlich im Evangelium eine neue Einheit, so ein Bogen am Ende des 10. Kapitels. Und da spürt man, das ist jetzt nicht einfach nur so einzelne Stationen auf dem Weg zwischen Galiläa und Jerusalem. Hier hat uns der Evangelist Lukas ein Programm vorgestellt für das Leben der Kirche und eines jeden Gläubigen, wenn er wirklich Jünger Jesus sein will. Und wir kennen alle diese Stellen, aber ich möchte euch mal die Augen dafür öffnen, welche drei Stellen da hintereinander kommen, weil es genau diese drei Grunddienste sind und weil Jesus genau damit zeigt, wenn wir die Liebe leben, dann kommt Gott ins Spiel. Was ist das Erste? Der barmherzige Samariter. Die Diakonie. Das Zweite, Maria und Martha hören auf die Stimme Jesu, das Evangelium. Und das Dritte, Herr, lehr uns beten, Vater unser, Gebet, Liturgie, Anbetung. Es ist einfach wunderbar, wie das da aufgebaut ist. Das müsst ihr mal lesen, wie das so aufeinander folgt und ist kein Zufall. Wenn wir den Einstieg miteinander anschauen, was steht an allererster Stelle? Jesus hat von der Ewigkeit gesprochen und dann kommt ein Gesetzeslehrer und sagt zu Jesus, da heißt zwar, ja, er will ihn versuchen, weil er sich besser vorkommt, der Gesetzeslehrer. Aber er fragt doch etwas, was einen Grund hat. Nämlich er fragt, und was ist zu tun, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er nimmt diese Perspektive von Jesus auf, von der er da immer gesprochen hat, und fragt eigentlich vollkommen berechtigt, und was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Ihr kennt alle die Antwort. Jesus sagt, ja, was steht denn in der Bibel? Was liest du da? Sag mir das. Auch wieder gibt er den Ball zurück, weil er ist ja ein Gesetzeslehrer. Und natürlich möchte er jetzt zeigen, was er kann. Und er zitiert das Hauptgebot. Das sind zwei Stellen aus dem Alten Testament, wo die Gebote wie in eine Konklusion zusammengefasst sind. Ihr wisst wahrscheinlich, die 10 Gebote, die stehen ja im Buch Exodus und dann noch einmal werden sie vorgestellt im Buch Deuteronomium, in dem 5. Kapitel. Aber dann im 6. Kapitel, Vers 5, da kommt diese Zusammenfassung, wie ein Jude ja jeden Tag beten soll und dann dieses Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Geist, mit all deinen Kräften. Das ist die Zusammenfassung. Warum tue ich das alles? Aus Liebe zu Gott. Warum beachte ich die Gebote? Aus Liebe zu Gott. Ich möchte Gott meine Liebe zeigen aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele. Und dann, und eines ist diesem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht nicht an dieser Stelle in Deuteronomium, das steht vorher in Levitikus. Levitikus, da ist das auch so die Rede von den verschiedenen Situationen im Leben und wie man einfach gerecht mit seinen Mitmenschen umgehen soll. Und da steht dann als Zusammenfassung von all diesen einzelnen Regelungen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber der Gesetzeslehrer, der hört ja dann von Jesus, wunderbar, wie du das sagst, handle so und du wirst leben. Und dann heißt doch, aber er wollte seine Frage rechtfertigen und fragt ja, wer ist mein Nächster? Das ist nicht einfach nur so eine oberflächliche Rechtfertigung. Das ist nicht einfach nur so die peinliche Situation und dann fragt er halt noch mal was nach. Das ist schon sehr tief überlegt von diesem Gesetzeslehrer. Was steht denn da in Levitikus 19, 18? Da kommt vorher, wen sollst du lieben wie dich selbst? Und da heißt's, die Söhne deines Volkes, nur das Volk Israel. Der Blick für alle Menschen, den gab's damals so noch nicht. Und drum, wenn er fragt, und wer ist der Nächste? Reicht es, wenn ich mein Volk liebe, meine Brüder, Schwestern von meinem Volk Israel? Da hat er genau die richtige Frage gestellt, nämlich, und wer ist mein Nächster? Und da gibt er Jesus so wirklich die Möglichkeit, jetzt die Pforten zu öffnen für das Neue im neuen Bund, für ein ganz neues Weltbild, für eine ganz neue Sicht. Und er fängt ja da an und sagt, irgendein Mensch war auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, wird von den Räubern überfallen und der liegt da verwundet, halbtot und kann sich selber nicht mehr helfen. Irgendein Mensch. Und es ist, was Jesus von uns will. Der erste Schritt in der Evangelisierung ist immer, jeder Mensch, den du siehst, dem wende dich in Liebe zu. Und es ist nicht umsonst, dass Jesus sagt, da kam, wie es sich fügt, ein Priester des Weges. In Jericho, da haben Priester, ganz viele der Priesterschaft gelebt und die mussten immer zu ihrem Dienst in Jerusalem den Weg da zurücklegen, von Jericho nach Jerusalem und zurück. Kam dieser Priester des Weges, sah ihn und ging weiter. Und dann der Levit, die Ministranten, auch in der Priesterschaft, Diener am Altar, sah ihn und ging weiter. Wisst ihr, das ist schon im Evangelium, wie dieses zweischneidige Schwert, das uns deutlich macht, wie man sich falsch verhält und wie man sich falsch verhalten kann. Und dann kommt der Samariter, ausgerechnet jemand, der nicht von den Juden akzeptiert ist, wie, könnte man sagen, ein Protestant, der nur einen Teil angenommen hat. Der wird ausgeschlossen und ausgerechnet, der macht's richtig. Er hat Mitgefühl, er sieht ihn. Und was macht er? Die Wunden, da gießt er Öl und Wein rein und verbindet ihn und nimmt ihn auf das Lasttier und bringt ihn in die Herberge und hinterlässt noch Geld, dass sie dafür ihn sorgen können. Jesus, er hätte am Ende einfach fragen können, hast du jetzt verstanden, mein guter Gesetzeslehrer, wer dein Nächster ist? Nicht nur die Söhne deines Volkes, nicht nur deine Schwestern und Brüder, irgendein Mensch, alle Menschen, jeder Mensch, wende dich ihm zu. Da tut sich natürlich sofort auf der Blick, Jesus, der Erlöser, ist gekommen für die ganze Menschheit, um alle Menschen zu erlösen. Aber zunächst einmal ist es einfach, jedem Menschen schenk dein Mitgefühl, deine barmherzige Liebe und hilf ihm ganz konkret, das, was du dabei hast, nimmst und das, was du machen kannst, machst. Aber Jesus fragt ja gar nicht so. Hast du jetzt verstanden? Jeder Mensch ist dein Nächster, jedem wende dich zu. Sondern ganz überraschend fragt er. Und wer von diesen dreien hat sich nun als der Nächste dessen erwiesen, der da liegt? Und dann sagt er, ja, der, der Erbarmen gezeigt hat. Und Jesus schließt dann nur noch kurz ab. Geh und handle genauso. Aber uns lässt er zurück mit der Frage, warum hat denn das Jesus jetzt umgedreht? Wir können zum einen schon mal sagen, also der Nächste ist jetzt der Samariter. Das weitet schon einmal den Blick auf diejenigen, die außerhalb des Volkes stehen. Aber am Ende begreifen wir mit diesem Gleichnis, wenn Jesus erklärt, den Weg der Kirche, wie wir als Kirche unsere Mission, die uns Jesus mit auf den Weg gibt bis ans Ende der Tage, wenn wir die verwirklichen wollen, was gibt er uns da für ein Programm mit? Der Halbtote, der da liegt, ist natürlich die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit. Warum liegen wir halbtot? Weil wir uns selber nicht mehr helfen können mit unserer Sünde. Wir sind gefallen. Wir liegen halbtot. Und was uns erwartet, ist nur, wenn wir keine Hilfe bekommen, der ewige Tod. Und da musste jemand kommen, der uns hilft. Und Jesus offenbart natürlich sich selber. Es ist er, der barmherzige Samariter, der da kommt, um der halbtot daliegenden Menschheit zu Hilfe zu kommen. Der wirklich diese Liebe vollkommen lebt, ist Jesus. Und da bekommen wir plötzlich, da funkt's gleich. Ein Gespür bekommen wir, das ist kein Zufall, dass der Öl und Wein dabei hat. Wie heilt Jesus die gebrochene Menschheit, die gefallene Menschheit? Öl und Wein, die Symbole der Sakramente. Es geht um mehr, es geht nicht nur um Wunden, leiblicher Art. Warum wir halbtot daliegen, das sind unsere Sünden. Und da gibt es nur eines, nämlich die Reinigung von den Sünden. Das ist die einzige Rettung. Die Heilung von unserer Gebrochenheit, die Heilung von unserer Armseligkeit und Sündhaftigkeit. Und da gibt es eine Herberge, in die bringt uns Jesus. Und die Herberge, wisst ihr alle, aber ich rufe es in Erinnerung, das ist die Kirche. Jesus gibt uns die Herberge, dass wir da Aufnahme finden und bezahltes Geld. In der Kirche muss alles kostenlos sein. Da sind wir in der Kirche aufgenommen und bekommen die Sakramente, die uns reinigen von unserer Sünde und den Weg öffnen für ein neues Leben, das ewige Leben. Das ist das, wo wir, wenn wir dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter lesen, sofort hingeführt werden. Und am Ende, wenn wir das nochmal betrachten, wie Jesus das umgedreht hat, der Nächste, den ich lieben soll wie mich selbst, das ist ja dann Jesus. Und damit hat Jesus direkt die beiden Gebote zum einen Gebot gemacht. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben aus ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Mitmensch, Gott selber ist zum Mitmensch geworden. Gott selber ist ein Mensch, dem du begegnest, Jesus. Er ist der Erste, dem die vollkommene Liebe gebührt. Und so wie sie Jesus gebührt, als der wahre Gott in Menschengestalt, so gebührt sie jedem Menschen, irgendein Mensch. Wir können unsere ganze christliche Berufung nur leben, wenn wir wirklich dazu gelangen und spüren, in jedem Menschen absolut Christus zu sehen. Wie kann ich einen Landstreicher jemand verachten, nur weil er vielleicht selber schuld ist an dem Ganzen? In Russland, die sagen zu uns, wofür braucht ihr denn diese, Bamschi heißt es bei uns, diese Wohnsitzlosen, die da in der Gosse liegen, die sind doch selber schuld. Die arbeiten nichts, die trinken. Warum kümmert ihr euch um die? Natürlich, da habe ich immer 1000 Argumente, warum ich mich nicht kümmere. Das kann ich nur aus dem Glauben heraus sagen. Jetzt nehmen wir den Menschen auf. Jetzt tun wir zuerst mal, das sieht bei uns, das ist fast Alltagsprozedur. Der wird die ganzen Kleider ausgezogen und verbrannt, kahl geschoren und desinfiziert unter die Dusche. Und dann bekommt er neue Kleider. Und wir hatten da erst einen, der da kam, wild hat er ausgesehen. Ich kenne ihn schon ein bisschen von früher. Und dann war er kahl geschoren und hat von uns aus der humanitären Hilfe Kleider aus Deutschland bekommen. Schuhe, Nadelstreifen, Jackett. Und dann ging er da über den Hof. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein tolles Bild? Der hat fast ausgesehen wie der Trainer von Bayern München. Ich weiß den Namen gar nicht. Ja, also so ging er da, aufrecht. Und ich habe schon gespürt, das ist der Anfang für die vollkommene Umwandlung des Herzens, der Beichte. Hat noch nicht gebeichtet, ist das vor ein paar Tagen. Aber so geht es. Und wenn wir dann sagen, ich sehe ihn in Jesus, dann spürt er das sofort, welche Liebe wir ihm entgegenbringen. Und jetzt möchte ich auf das Motto nochmal kommen. Überall, wenn wir ehrlich Liebe schenken, wenn wir den Menschen wirklich lieben und wenn wir ihm zeigen wollen, dass wir ihm was Gutes wollen, dann bringt sich Jesus selber ins Spiel. Wir brauchen da gar nichts machen. Ich habe noch nie jemanden persönlich angesprochen und gesagt, du, wäre die Beichte nichts für dich, von denen, die im sozialen Bereich zu uns kommen. Das entwickelt sich. Jesus bringt sich selber ins Spiel. Jetzt ungefähr die Hälfte empfangen die heilige Kommunion, nachdem sie gebeichtet haben und alles, die andere Hälfte noch nicht. Aber eigentlich kommen alle zur heiligen Messe und 99% nehmen an der ewigen Anbetung teil. Und wenn man da fragt, was sie da empfinden, es ist einfach wunderbar, wie sie alle der Reihe nach sagen, zum ersten Mal habe ich so in Frieden über mein Leben nachgedacht. Das ist die erste und wichtigste Frucht. Da bringt sich Jesus selber ins Spiel und nimmt alles in die Hand. Und so ist es in all unseren anderen Bereichen. Ich merke, auf der einen Seite irgendein Mensch, in ihm sehen wir Christus, er klopft da an, dann machen wir die Türe auf und indem sich Jesus selber ins Spiel bringt, erkennt der Mensch die Herberge, erkennt der Mensch die Sakramente und findet dort sein Zuhause. Und es ist für mich dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter ein solches Geschenk, dass ich sage, wir haben es genau richtig gemacht. Das Sozialzentrum im ersten Stock und die Herberge, das heißt bei uns im ersten Stock, hier sagt man Erdgeschoss, im Erdgeschoss und dann im ersten Stock diese Herberge, von der da die Rede ist, nämlich die Kirche mit den Pfarreiräumen und dann im dritten Stock, Herr, lehr uns beten, das Vaterunser, wo die dann alle irgendwann mal hingeführt werden und bei der Anbetung teilnehmen. Gell, am Anfang hat unsere Oase des Friedens, unsere gute Ordensgemeinschaft, die haben es nur 1,5 Jahre ausgehalten. Es gab zwar auch Gründe im Orden selber, Umbrüche, aber als die zum ersten Mal einen Mann gesehen haben, im Auto, an der Fenster, an der Scheibe mit der Pistole, da war es aus. Dann hat sie den Mut verlassen, sind sie wieder zurück. Seitdem bin ich ohne diese Ordensgemeinschaft. Aber die Ordensgemeinschaft hat mir eigentlich wie gezwungenermaßen auf diesen Weg gebracht. Sowohl der ganze Kirchenbau wäre ohne die Ordensgemeinschaft gar nicht geworden. Dann das mit dem Sozialzentrum war eigentlich auch etwas, was wir gar nicht so wollten. Aber die Anbetungskapelle, das wollten die von Anfang an. Und haben immer gesagt, ja, zur Anbetung sind wir berufen. Zur Anbetung sind wir berufen, weil das können andere gar nicht so vollwertig. Das hat mir damals schon ein bisschen stutzig gemacht. Aber wir sind auf das eingegangen, haben eine kleine Anbetungskapelle da oben gemacht. Und dann haben wir so ein großes Fenster, wo man die Monstranz reinstellen kann. Und dann haben diese Anbetungsschwester von Altötting, das tut mir fast, die Heiligen Kreuzschwestern, haben uns eine Monstranz machen lassen, die von beiden Seiten aus gleich aussieht. Schon damals, wo wir noch gedacht haben, diese Brüder und Schwestern der Oase des Friedens bleiben bei uns. Dass die Brüder und Schwestern von ihrer Seite aus die Monstranz sehen und dass man von der Kirche unten die Monstranz so über dem Tabernakel sieht. Die Brüder und Schwestern sind jetzt nicht mehr da, aber es ist eine wunderbare Konstruktion. Unsere Leute vom Sozialzentrum, Tag und Nacht machen die da die Anbetung oben und unten ist die Türe auf. Da kann man reingehen, stört sich gegenseitig nicht. Manchmal hört man, wie die oben beten, manchmal wie die unten. Das hat sich wunderbar gefügt, wie das eine Einheit geworden ist. Der Blick, das Mitgefühl für einen leidenden Menschen, Jesus selber bringt sich ins Spiel und bringt die Menschen in die Herberge, was letztlich die Kirche ist, mit den Mitteln des Heils zur Vergebung und zur Heiligung. Und so könnte ich jetzt erzählen von all diesen Dingen, warum ich mir diesen Vorsatz, dieses Ideal gegeben habe, weiß ich bis heute nicht, dass ich gesagt habe, wenn jemand zu mir kommt und um Hilfe bittet, dann möchte ich nie sofort Nein sagen, sondern immer zuerst überlegen, wie könnte ich dir denn helfen? Wie könnten wir denn helfen? Und so ist alles entstanden. Das Erste war eigentlich, dass da dieser Piotr kam und gesagt hat, ich bin Alkoholiker, aber ich habe da in Weißrussland kennengelernt polnische Patres, die kümmern sich um die Alkoholiker und die haben die 12 Schritte mit für die anonymen Alkoholiker. Und dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und habe ihm gesagt, ja, wie kann ich ihm helfen? Ja, er will bei uns so eine Gruppe. Da hatten wir noch keine Kirche, gar nichts. Seit 13 Jahren oder mindestens ist er jetzt ohne Tropfen Alkohol, vollkommen nüchtern. Und jetzt, gerade bevor ich weggefahren bin, ist er jetzt endgültig zurückgefahren nach Weißrussland. Aber mit ihm haben wir das ganze Sozialzentrum aufgebaut. Da habe ich einfach gesagt, ja, er soll halt kommen. Dann, wo die Einzelnen kamen und sagen, ich habe nichts zum Übernachten und dann war minus 40 Grad. Was machen wir mit diesen Leuten, die mit dem Frost und alles? Und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt keine Übernachtungsmöglichkeit, aber im Keller unten, da ist ja der Heizungsraum, da ist es warm, haben wir da so Matten hingelegt. Das sind ja bis zu 700 Quadratmeter alles zusammen. Und am Ende war der ganze Keller voller Leute, was da sich abgespielt hat. Also wir waren schon Abenteurer sondergleichen. Wie oft die Polizei kommen muss, die dann da wieder Ordnung schaffen. Aber so haben wir angefangen. Am Ende haben wir dann gesehen, wir brauchen sowas. Und haben einfach im Nebengebäude über den Garagen das Ganze, das sind 300 Quadratmeter, in zwei große Räume, haben wir das ausgebaut. Und das wohnen jetzt die Männer und die Frauen, wie so eine Familie, wie sich das so entwickelt hat. Mit den Straßenkindern war es genau dasselbe. Da habe ich einfach die Kinder gesehen, die da zu mir kamen. Das war im Oktober 2001 schon. Und dann haben sie gesagt, wir sind krank geworden. Habt ihr nicht? Die haben schon ein bisschen gehört, dass wir allen so helfen. Dann kamen die am späten Abend, das war schon fast 10 Uhr, glaube ich, nur eine Decke über dem Kopf und Kleidung. Und wir hatten gerade eineinhalb Wochen vorher die Wohnung von der Tante Lena erworben, weil die ist dann gestorben und dann die Erben konnten sich nicht einigen und dann mussten sie es verkaufen, das Geld haben wir dann da aufgeteilt. Da habe ich zufällig gehört und gesagt, das wollen wir als Museum. Haben wir es gekauft, gar nicht teuer. Und als die Kinder kamen, habe ich mir gedacht, es ist wie wenn Jesus jetzt an die Türe von dieser Wohnung klopft. Ich habe ja ein Dach über dem Kopf, habe aufgesperrt und die übernachten lassen. Am nächsten Tag waren schon 16 Kinder. Und wenn ich jetzt heute das anschaue, alle haben gesagt, das darfst du nicht machen. Wo führt das hin? Was machst du mit denen? Und so weiter. Wenn wir diese Familie nicht hätten, wir haben dann in der Zwischenzeit 4 so Wohnungen einfach, wo Aufnahmefamilien sind. Heute funktioniert das alles ganz anders, weil durch die staatlichen Programme die Kinder von den Straßen geholt werden. Damals war das alles noch nicht so. Aber heute sind unsere Familien einfach die Grundlage für unsere Jugendarbeit in der Kirche. Für die Pfarrei, die wichtigsten Leute sind die Kinder, die bei uns groß geworden sind. Das ist auch wieder so der Weg. Jesus bringt sich ins Spiel und dann wächst etwas. Und ganz zu schweigen bei den Drogenabhängigen, wie da Jesus sich ins Spiel bringt. Wisst ihr, das sind die Drogenabhängigen. Dann kommen die zu uns. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent bei uns wirklich geheilt wurden. Aber es sind unzählige, die einfach jetzt in der Stadt nach ihrer jahrzehntelangen, manchmal jahrelangen Drogenabhängigkeit jetzt ohne die Drogen leben, Familie haben, Kinder haben, Beruf ausüben, ganz normal weiterleben. Und diejenigen, die da am meisten berührt sind, sind die Eltern. Was haben die durchgemacht mit diesen Kindern? Wenn die Kinder alles verkauft haben, alles rausgetragen, den Fernseher und den Kühlschrank, am Ende nichts mehr war da und die haben das versteckt und so weiter und endlich haben sie gesagt, jetzt gehst du aber, wir können so nicht weiterleben, sie waren ja alle schon krank. Und die haben sich interessiert für uns. Wir sind nicht die Einzigen. Es gibt viele protestantische Gemeinschaften, die haben solche Häuser. Jetzt hat auch der Staat so ein bisschen angefangen. Trotzdem, es gibt immer Leute, die zu uns kommen, Interesse haben. Und dann die Eltern. Wie viele Eltern haben dadurch unsere Pfarrei kennengelernt, sind katholisch geworden und kommen regelmäßig zu den Sakramenten. Da macht eines das andere. Ich könnte jetzt eine ganze Woche lang erzählen, ein Beispiel nach dem anderen, wie es einfach darum geht, dass man zu diesen Leuten hält, die Geduld nicht verliert, vor allem den Glauben an den Menschen nicht verliert und immer weitermacht. Und am Ende ist das Resultat immer, dass Jesus die Leute zu sich holt und ihnen anbietet den Weg zum eigentlichen himmlischen Jerusalem. Wenn man ehrlich die Liebe lebt, dann bringt sich Jesus selber mit ins Spiel. Und diese Einheit dieser drei Grunddienste, ich nenne es zuerst mal mit diesen griechischen Worten nochmal, Diakonie, Martyria und Liturgia, sozialer Dienst, Zeugnis des Evangeliums und Anbetung und Sakramente, das muss ineinander übergehen. Und wie schön hat es der Lukas so aufgebaut, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dann Martha und Maria, sie hat es erwählt, das Notwendige, hören auf die Stimme Jesu, das Evangelium. Und so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel, das Gebet, Anbetung. Nehmt es auch ein bisschen mit, so als Anregung. Wisst ihr, heute in Deutschland, in unserem Land, in unseren europäischen Gefilden, es kommt mehr und mehr. Man hatte so ein bisschen die guten, fetten Jahre, wo alle sozialen Probleme irgendwo aufgehoben waren. Immer weniger. Die ganzen Flüchtlinge, die Euthanasie-Geschichte, wenn man nicht freiwillig bereit ist, die Leute zu pflegen bis zum Ende, das macht man nicht mehr. Und mit den Kindern, die Abtreibungsgeschichte, die Frauen brauchen Unterstützung, dass sie ihre Kinder bekommen können. Heute ist es dringender denn je, dass wir den Blick bekommen. Pfarreien müssen diese Oasen des Friedens sein, wo die Leute wissen, da werde ich aufgenommen. Wir hatten jetzt dieses Konzert zum 70 Jahre Sieg und da war ein ukrainischer Sänger, so der Stargast, Sergei Sheremetyev hieß er, also er ist ganz bekannt in ganz Russland, hat in Beresniki ein Konzert gegeben im Rahmen der Stadt. Und dann sagte er, also, ich möchte es euch nur sagen, ich stamme aus dem Donbass und wir haben in unserem Haus zwei Familien aufgenommen, die geflüchtet sind aus der Ukraine nach Russland, mit denen wir nicht verwandt sind. Die hatten wir nicht gekannt. Wir wollen einfach nur ein Zeugnis geben, dass wir für die da sind. Ein tolles Zeugnis von einem Sänger. Wie sehr sind wir gefordert, wirklich Christen zu sein. Wenn wir ehrlich die Liebe leben, bringt sich Jesus selber ins Spiel. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Wir hörten den dritten Teil der Radio Horeb Radioexerzitien mit Pfarrer Erich Maria Fink zum Thema Es gibt nichts Schöneres, als den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und hörten das beeindruckende Zeugnis seines Wirkens in Russland. Zu Gast sind wir in diesen Tagen in der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen im Bistum Augsburg. Wenn Sie die neuen Vorträge noch einmal nachhören oder auch weitergeben und empfehlen möchten, dann können Sie sich diese zum Abschluss der Exerzitien als CD-Box bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 08328 921 120. Sollten Sie über Internet verfügen, finden Sie die Vorträge auch in unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org.